Fritz. Podcast. Markus Richter. Trackback.
Und ich hoffe, wir können an diesem Samstag möglicherweise vielleicht unter Umständen einen kleinen konstruktiven Beitrag zur Urheberrechtsdebatte leisten. Hallo und guten Abend. Heute beschäftigen wir uns mal wieder mit einer Diskussion, die schon sehr, sehr, sehr lange geht und von der man möglicherweise denkt, oh, die geht schon so lange, die nervt uns ein bisschen. Es geht um die Debatte ums Urheberrecht, um geistiges Eigentum, um das Kopieren von Kulturgütern im Netz, die hoffentlich bald eine Wendung nimmt. Denn wenn man die letzten Monate, Jahre, könnte man sagen, verfolgt hat, dann gibt es eigentlich nur zwei Extrempositionen. Die einen sagen, ja, alles muss total geschützt sein und jedes Kulturstück muss jedes Mal, wenn es abgespielt wird, Geld kosten. Und die anderen sagen so, nee, alle müssen alles immer überall umsonst kriegen. Und das ist natürlich beides Quatsch. Mittlerweile gibt es immer noch Anlässe, wo Leute was sagen, was zu sehr viel Heiterkeit sorgt, weil es so ein bisschen kurzsichtig ist. Andererseits werden die Rufe immer lauter von Leuten, die sagen, lass uns doch mal zusammensetzen. Ist ganz klar, wir brauchen auch weiterhin Urheberrecht, aber es ist auch ganz klar, diese ständige Kriminalisierung im Netz, die Leute, die mal da was runterladen, erleiden müssen, die hilft uns nicht wirklich weiter. Und genau auf dieser Zwischenschiene bewegen wir uns heute ein bisschen, sprechen mit einem Spielemacher, der aus zwei Gründen dann einen interessanten Beitrag leistet. Einerseits hat er mal sehr schön erklärt, warum jetzt der Vergleich zwischen materiellen Dingen und geistigem Eigentum immer wieder hinkt. Und andererseits ist er persönlich betroffen als Brettspielemacher, denn Brettspiele kann man ja nicht wirklich kopieren im Netz, aber man muss andererseits auch sagen, noch nicht. Denn mit den ganzen 3D-Druckern, die es heutzutage schon gibt, könnte das möglicherweise nur noch eine Frage von Monaten oder Jahren sein, bis man auch Brettspiele aus dem Internet runterladen und ausdrucken kann. Zu beiden würde sich heute hier in der Sendung äußern und es gibt natürlich noch viel, viel mehr Linktipps und wir kommen jetzt zur ersten Netzmusik. Und das ist etwas, was einer abgeschlossenen Trilogie entspringt. Denn was macht man, wenn man so eine Netzmusik-Trilogie veröffentlicht hat und dann immer noch Songs übrig hat? Man macht es genau wie im Kino, man macht ein Prequel. So oder so ähnlich muss es sich zumindest Miro Bell aus Kalifornien mit seiner Kiss This-Reihe gedacht haben. Nach Teil 1, 2 und 3 steht jetzt Kiss This Volume Zero in den Startlöchern und dürfte Freunde von Instrumentalmusik und fetten Bässen erfreuen. Und wie das klingt, könnt ihr euch jetzt anhören, bevor ihr es runterladet. Miro Bell mit In Filder. Filer von Miro Bell und den könnt ihr euch runterladen, den ganzen Track und das ganze Album. Kiss This Volume Zero heißt es und trackback.fritz.de heißt das Blog zu dieser Sendung. Da findet ihr den passenden Link.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Bringen wir euch in jeder Woche ein paar Links, die uns über den Weg gelaufen sind und die euch möglicherweise auch interessieren. Präsentiert ist das Ganze heute von Liane Gruß und es geht um Urheberrecht, um Weltuntergang und um Facebook.
Facebook möchte nicht nur alle eure Daten haben, Facebook möchte auch vollautomatisch darüber bestimmen, was ihr schreibt. Das hat Robert Scoble, ein bekannter US-Technik-Blogger, am eigenen Leib erfahren müssen. Als er einen Kommentar schrieb, wurde der vom System wegen Irrelevanz oder Unangemessenheit gesperrt. Und anscheinend ist das kein Einzelfall. Laut Magazin T3N haben auch andere User von vollautomatischer Facebook-Zensur berichtet. An dieser Stelle müssen wir alle Weltuntergangspropheten und Apokalypse-Fans leider enttäuschen. Dass der Kalender der Maya den Weltuntergang angeblich ankündigt, scheint einfach ein Platzproblem auf dem Kalenderstein gewesen zu sein. Wie USA Today berichtet, haben Wissenschaftler jetzt Maya-Kalender gefunden, die mehr Platz haben und viel weiter reichen als bis zum Ende dieses Jahres. Mit dem nächsten Weltuntergang ist danach nicht vor dem Jahr 3500 zu rechnen. In der Debatte um das Urheberrecht im Internet gab es mal wieder einen offenen Brief. Dieses Exemplar heißt Wir sind die Urheber, wurde in der Zeit veröffentlicht und anfangs von 100 Künstlern unterschrieben. Darunter auch Charlotte Roche, Mario Adorf und Michael Mittermeier. Die Reaktionen und Parodien ließen nicht lange auf sich warten. Mittlerweile gibt es Wir sind die Bürgerinnen und Bürger, auch Wir sind Urheberinnen, Wir sind Filesharer und noch viele andere. Aber es gibt glücklicherweise auch ein paar Artikel, die dazu aufrufen, solche Pamphlete zu unterlassen und lieber mit einer konstruktiven Diskussion zu beginnen, die beide Seiten berücksichtigt. Um den eigenen Horizont zu erweitern, lohnt sich ein Blick über den deutschen Tellerrand. Den bekommt ihr am einfachsten, wenn ihr euch mal anschaut, was andere Leute so von uns halten. Zwei schöne Beispiele gab es diese Woche von The Local und Everywhereist. Die beiden Texte beschäftigen sich mit deutscher Etikette und bayerischem Essen. Ihr erfahrt unter anderem, wie albern Engländer es finden, dass sich der neue Kollege beim Job selber vorstellen muss und warum Sauerkraut krasser als Piraten ist. Der Tod von Adam MCA Yauch von den Beastie Boys hat viele Menschen getroffen. Auch im Netz teilten viele User seit der Todesnachricht vom 4. Mai ihre Erinnerungen und ihre Trauer. Auch wir wünschen dem Beastie Boy eine gute letzte Reise und empfehlen euch die 90-minütige MTV-Dokumentation über die Band, die René vom Nerdcore-Blog diese Woche verlinkt hat. Und zum Schluss noch ein kleines Highlight, das ein Berufspolitiker von sich gegeben hat. Es stammt aus der Sendung Login von ZDF Info und kommt von Norbert Röttgen, dem Spitzenkandidaten der CDU in Nordrhein-Westfalen.
Ja, also müsste ich nicht, sondern
nicht so
ich
schlecht,
meine,
oder?
Ich müsste eigentlich dann Ministerpräsident werden, aber bedauerlicherweise entscheidet nicht allein die CDU darüber, sondern die Wähler entscheiden darüber.
Bedauerlicherweise.
Auch wenn Röttgen die Bemerkung zurückgenommen hat, für viele Netz-User war das ein willkommener Anlass, um sich erneut über die Abgehobenheit der Leute, die uns regieren, aufzuregen.
Tja, freudscher Versprecher oder ironische Bemerkungen, das könnt ihr gerne selber entscheiden, euch das nochmal angucken und die ganzen restlichen Links klicken im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. In der letzten Woche ist hier in Berlin bekannt geworden, dass der große, große Flughafen, der eigentlich bald eröffnet werden sollte, jetzt doch noch nicht eröffnet werden soll, weil es Brandschutzprobleme gibt und wir deswegen noch mal ein bisschen länger warten müssen. Das ist für viele irgendwie nicht so die große Überraschung, weil sich schon ganz viele Probleme um diesen Flughafen gerankt haben. Die Politiker haben jetzt irgendwie gesagt, ja, das ist natürlich sehr ärgerlich, aber die Sicherheit geht vor. Heute wird zum Beispiel trotzdem gefeiert und natürlich war das alles auch eine ganz hervorragende Angelegenheit, damit sich die Twitter-User mal wieder das Maul zerfetzen können. Was sie da so gesagt haben, fasst Suholder jetzt für uns zusammen.
Die Wortspiele ließen nicht lange auf sich warten.
Berlin kriegt keinen hoch,
twitterte die Taz. Und
wir können alles, außer Flughafen,
hieß es aus unbekannter Quelle in Anlehnung an eine Werbekampagne für Baden-Württemberg. Auch Namensgeber Willy Brandt wird durch den Twitter-Wortspiel Fleischwolf gedreht, von Ben Bulat.
Willy Brandt Flughafen wird Willy Brandschutzflughafen. Dieses Brandmal der Schande hat er sich nicht verdient.
Aber es gibt auch Menschen, die in der Nichteröffnung eine großartige Berliner Gesamtleistung sehen. Zum Beispiel Adam Jensen Serif.
Wenigstens hat Berlin jetzt eine S-Bahn, die nie fährt, zu einem Flughafen, den es nicht gibt. Synergieeffekt.
Twitter-User Ohrenflimmern will trotzdem eine Auszeichnung verleihen.
Hiermit verleihe ich den Betreibern des Flughafens Schönefeld den Preis
Prokrastinierer des Jahres. Also morgen.
An Prokrastination, also die Aufschiebung von wichtigen Aufgaben, glaubt Molltroff dagegen nicht und fordert gleich was ganz Neues.
Könnte man eventuell nicht nur die Eröffnung, sondern gleich den kompletten Flughafen verschieben? Richtung Berlin-Mitte?
Eine einfachere Lösung hat Guido Brinkel.
Ihr Lenkdrachenposer, Einweggriller und Freiluftkiffer, bitte gebt sofort die Landebahn in Tempelhof frei, die wird doch gebraucht.
Die ganze Aufregung beschränkt sich allerdings auf Berlin. Für den Rest der Welt fasst Bioblub zusammen.
Liebe Berliner, wir haben das mit den Flughafen alle verstanden. Ihr könnt jetzt wieder über eure S-Bahn twittern.
Fritz.
Und das hört man.
Trackback.
Mit Markus Richter, der sich sowas Ähnliches schon gedacht hatte. Guten Abend. Europe vs. Facebook hieß eine Initiative, die im Oktober letzten Jahres von sich reden machte. Da hatte der Österreicher Max Schrems bei Facebook die Herausgabe all seiner Daten veranlasst, hat sich die genauer angeguckt und dann das Ergebnis, eine Beschwerde bei der irischen Datenschutzbehörde eingereicht. Die ist nämlich für Facebook in Europa zuständig. Jetzt gibt es wiederum von Facebook erste Ergebnisse. Als Reaktion sollen die Datenschutzrichtlinien geändert werden. Was da Neues drinsteht und ob er das gut findet, erklärt uns jetzt Max Schrems von Europe vs. Facebook selber. Hallo und guten Abend.
Hallo.
Ihr habt gestern Abend die ersten Newsmails rumgeschickt, die wirkten so hoffnungsvoll im Sinne von, ja, jetzt sind die Reaktionen da, wir wissen noch nicht genau, was drinsteht, aber wir finden es schon mal geil. Hat sich das bestätigt?
Nein, leider nicht. Also wir haben mal auf der ersten Reaktion mal cool gefunden, dass mal Student sozusagen den Konzern so weit bringt, dass sich überhaupt was ändert. Was da aber drinnen steht, ist jetzt sozusagen schlimmer, als was vorher drinnen war. Es ist ein bisschen so, dass Facebook jetzt sozusagen offiziell kundtut, dass sie all diese Dinge, die wir kritisiert haben, auch wirklich tun, nachdem wir das sozusagen weltweit bekannt gemacht haben. Aber eigentlich war ja unser Ziel, dass sie diese Dinge einstellen. Ne? Und da geht es jetzt eigentlich genau in die Gegenrichtung, dass sie sagen, wir tun eigentlich noch viel mehr mit euren Daten.
Kannst du kurz noch sagen, was genau diese Dinge waren, die ihr damals kritisiert hattet?
Ein typischer Fall sind die Löschungsfragen, dass Facebook eben viele gelöschte Dinge nicht wirklich gelöscht hat und da sind jetzt zum Beispiel auch sehr viel kryptischer geworden, wo sie sagen, wenn ihr euren Account löscht, dann löschen wir zwar im Prinzip eure Daten, aber gewisse Dinge bleiben doch noch da. Was das dann genau ist, diese gewissen Dinge, die listen sie natürlich wieder nicht auf. Was uns besonders erschrocken hat, war, dass Facebook jetzt offiziell sagt, dass sie da Controller sind, das ist Datenschutzsprech. Und da geht es prinzipiell darum, dass sozusagen eine Person zuständig ist für alle Daten, die dort sind. Und bisher waren wir der Überzeugung und die meisten Juristen auch, dass das der einzige Nutzer ist, der sozusagen die Kontrolle über sein eigenes Profil hat. Und da schreibt jetzt Facebook offiziell rein, dass sie Kontrolle über alle unsere Profile jetzt haben. Und das ist de facto datenschutzrechtlich so eine Art Enteignung der Nutzer, wo dann wirklich der Nutzer nur noch die Daten abgeben darf und danach hoffen darf, dass er mal da und dort irgendwie mitentscheiden könnte vielleicht, aber eben keine Rechte mehr dran hat.
Das hört sich ja super an. Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen überhaupt, dass diese neuen Änderungen jetzt die Reaktion auf euer Vorgehen sind? Also woran kann man das ablesen?
Ne, es hat wegen unseren Beschwerden in Irland einen Bericht gegeben, der ist im Dezember veröffentlicht worden und in diesem Bericht steht drin, dass Facebook weltweit seine Datenschutzrichtlinien dementsprechend abändern muss und verständlicher machen muss und so weiter. Und da hat es eine Deadline gegeben, die war der 31.3. Und da verhandeln wir jetzt schon mit der irischen Behörde und mit Facebook seit 1,5 Monaten, wann das jetzt endlich umgesetzt wird. Und da haben wir eben von Facebook keine halbe Stunde, bevor das gepostet worden ist, ein E-Mail bekommen. Das sind jetzt eure Änderungen und eine halbe Stunde später war es dann auch online.
Na, herzlichen Glückwunsch. Du hast ja schon gesagt, so richtig zufrieden bist du nicht. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Was wollt ihr jetzt machen?
Naja, das Problem, was wir derzeit haben, ist, dass praktisch diese irische Datenschutzbehörde zuständig ist. Und die irische Behörde nicht wirklich wahnsinnig viel tut. Das ist jetzt derzeit aus europäischer Sicht natürlich sehr schlimm, weil diese Behörde einfach das nicht wirklich durchsetzt. Wir haben jetzt das erste Mal eine Webseite gegründet, das ist ourpolicy.org, wo wir sozusagen das vorgeschlagen haben, was Facebook ändern soll, damit das alles rechtskonform ist. Und Facebook sagt, wenn 7000 Leute das sozusagen unterstützen, werden sie das auch sozusagen zu einer Abstimmung bringen. Das steht derzeit in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen und wir hoffen, dass sie sich auch daran halten und hoffen, dass wir diese 7000 Leute zusammenbringen.
Facebook macht also alles nur noch schlimmer, sagt Max Schrems von Europe vs. Facebook. Wenn ihr es euch genauer durchlesen wollt, auf der Seite von Europe vs. Facebook werdet ihr genau informiert. Den Link dorthin gibt es im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Malefique, das ist Netzmusik, die ihr euch also einfach umsonst und kostenlos aus dem Netz herunterladen könnt, ohne dass ihr dafür irgendwie verhaftet werdet. Den Link dazu findet ihr im Blog zur Sendung und dort findet ihr auch den Link zum Machtdose-Podcast. Das ist ein Podcast, der euch immer wieder so schöne neue Netzmusik vorstellt. Also noch mehr auf einen Schlag, als ihr es hier in der Sendung hören könnt.
Fritz Trackpack.
Möglicherweise habt ihr im näheren Freundeskreis Computerspielefreunde oder seid selber ein solcher, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr euch gerade mit Konserven für die nächsten 4 Wochen eindeckt, damit ihr ja das Haus nicht mehr verlassen müsst oder beobachtet das halt an euren Gamerfreunden. Die trainieren außerdem ihren Klickfinger, also so schnell wie möglich mit einem Finger auf dem linken Mausbutton richtig krass, schnell zu drücken. Und das machen sie alles, weil Montag auf Dienstag Nacht erscheint Diablo 3. Diablo 3, ein Action-Rollenspiel, auf das manche Leute seit über 10 Jahren warten. Die Spieler sind also total fasziniert. Der Rest der Welt guckt sich an und fragt, hä? Was machen die da? Und genau diese Frage will euch Dennis Kogel jetzt genauer erklären.
Sie greifen die Barrikaden an!
Nächsten Dienstag kommt Diablo 3 raus, der Nachfolger zu einem der erfolgreichsten Spiele der Geschichte. Vor fast 12 Jahren zogen Millionen Spieler in der ganzen Welt aus, um Diablo, den Herren und Meister der Hölle selbst, zu vernichten. Vielleicht wart ihr ja auch dabei.
Ich habe den ersten Teil gespielt, den zweiten Teil habe ich auch etwas gespielt, bin noch nicht fertig und ich muss sagen, es hat mir gefallen.
Warum machen eure Freunde aber jetzt so viel Aufstand um den Nachfolger eines Uraltspiels? Richtig besonders scheint Diablo gar nicht zu sein. Es geht da nämlich nur darum, dass ihr mit einem Fantasy-Helden durch die Gegend lauft und mit eurer Maus Monster totklickt. Michael Graf, Chefredakteur der GameStar, weiß aber, worum es wirklich bei Diablo geht.
Es liegt aber der Fokus hauptsächlich darauf, diese Monster, die sich dir entgegenstellen, diese Monsterheerscharen dann eben zu besiegen und dabei auch immer bessere Ausrüstung zu sammeln und immer stärkere Kampfmanöver zu beherrschen. Und diese Tretmühle, immer bessere Ausrüstung zu bekommen, immer stärkere Talente zu lernen, das ist in der Tat absolut prägend und auch ein wirklich absolut starkes gestalterisches Element für ein Spiel.
Und dieses Prinzip hat tausende Spieler über 10 Jahre lang in den Bann gezogen. Ja, richtig gehört. Diablo 2 ist 10 Jahre alt und wird trotzdem noch gespielt. Aber letztens war es dann soweit. Für ein paar Tage wurde dann endlich eine Testversion von Diablo 3 für alle freigeschaltet.
Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen.
Da ist klar geworden, Diablo 3 erfindet das Rad seines Genres nicht neu. Vieles wurde aber im direkten Vergleich zu den Vorgängern vereinfacht. Michael Graf findet das schade.
Das heißt, dass ich meinen Helden nicht mehr so detailliert entwickeln und stärker machen kann wie vorher, weil die Talentwahl wegfällt. Also ich kann ihm nicht mehr sagen, welche Kampfmanöver er jetzt als nächstes lernen soll. Er lernt die einfach automatisch. Ich habe keine wirkliche Wahl mehr als Spieler.
Neben der Vereinfachung ist die andere wichtige Neuerung von Diablo 3 der Online-Zwang.
Für die Wirtschaft ist das der Tod.
Um zu spielen, müsst ihr immer online sein und eine Verbindung zu den Diablo-Servern aufbauen. Das ist super, wenn ihr zusammen mit Freunden spielen wollt. Für Einzelkämpfer macht das aber sehr wenig Sinn. Und falls die Diablo-Server mal eine Weile offline sein sollten, dann könnt auch ihr nicht spielen.
Ich versuchte ihn zu finden, doch die Toten erhoben sich bereits.
Jörg Löbel, Chef des Magazins 4players.de, sieht das Spiel daher kritisch.
Deswegen hat die ganze Sache 2 Seiten. Wirtschaftlich, denke ich, wird das ein Erfolg, spielkulturell eher nicht.
Diablo 3 wird also ein Spiel, von dem ihr noch eine ganze Weile hören werdet. Egal, ob ihr Fan seid oder nicht.
Und natürlich wird es dann vor allen Dingen am Montag spannend, wenn es einen Mitternachtsverkauf zum Spiel gibt. Und falls ihr überlegt, möchte ich dieses Spiel haben, aber ich habe die Kohle eigentlich nicht, dann könnt ihr jetzt die Gelegenheit ergreifen und mir eine Mail schreiben. Und zwar an diablo@trackback.fritz.de, also nochmal, diablo@trackback.fritz.de und dort mit ein bisschen Glück ein gratis Diablo 3 abgreifen. Dabei viel Glück.
Yeah, more money, more women. I go and get it. When they come to me, I start grinning. More rhythms, music, medicine, and cold living. Hands always ticking, watching, never talk, but listen. ASAP spitting, whether freestyle or written. I'm like 100 mile an hour head on collision. Dressed fresh, head held high like Margaret Simpson. My vocals turn your lady on like a car ignition. All is pimping and all these hoes. Studio flowing and we take this show on the road. Got the streets buzzing like a hornet's nest. But I hustle for the customers that ain't bought it yet. Remain loyal till we living off of royal checks. Play a role on the team like Jeff Hornacek.
Putting on for the city like John Stockton. Hard kicks, guitar riffs, we on the stage rocking. Wide wobble on the bar stool, carpooled over, prima donna, kinda corkscrew. She free for off blue collar, gonna cost you. Tell her menu boss you. I don't know who sauced you. Blue cheese, no credit, Thousand Island porch view. Panoramic lawsuit, gigantic cost two. Understudy take two, ripping shit since page two. Fifth grade rhymers looking stupid when I came through. Foxworthy game two, New Jersey train two. Anywhere they stay true, checked out, paid dues. Past noon, pissed drunk in a bad saloon. Acting mad rude, taking shots in a bad mood. Like I'm just living my life, writing the songs. Everything else, I'm just trying to get on. Sing and shout, dance in the mirror. American dream, but they don't want to be here. American dream, American dream, but they don't want to be here.
Tab ist ein Rapper aus New Jersey. Der junge Mann hat bis jetzt immer nur so einzelne Songs veröffentlicht, immer zum Download. Man dachte so, Mann, kommt da mal ein bisschen mehr. Jetzt ist es soweit. Er hat einerseits ein komplettes Album rausgebracht, nämlich Afterthought, und eine Woche später gleich noch eine neue EP, American Dream, hinterhergeschoben. Und beide könnt ihr euch komplett runterladen per Creative Commons Lizenz. Das heißt, ihr dürft sie runterladen und sogar weitergeben, wenn ihr nur sagt, wo ihr sie her habt. Den Song, den wir gerade gehört haben, der heißt dann auch wie die EP American Dream und ist noch mit einem Feature von TD. Link dazu findet ihr natürlich im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz. Podcast. Markus Richter, Trackback.
Und wir werden euch hier gleich die letzte Ausrede nehmen, nicht mit dem Podcasten anzufangen. Hallo und guten Abend. Bloggen geht ja relativ einfach. Man sucht sich einfach einen Blog oder setzt selber eins auf und schreibt da Text rein. Schon viel schwieriger ist es da zu podcasten. Man muss sich vors Mikrofon trauen. Man braucht ein bisschen Technik und ein bisschen mehr Speicherplatz, damit die Leute das auch runterladen können. Aber das Allergemeinste ist, man hat natürlich nicht so richtig teure Technik, wie wir zum Beispiel hier beim Radio. Deswegen klingen die Ergebnisse häufig so, dass man so denkt, ah, das muss doch irgendwie besser gehen. Aber dazu braucht man, wie gesagt, teure Technik und noch jede Menge Fachwissen, damit eigene Audioaufnahmen auch so richtig fett klingen. Jetzt gibt es im Internet so eine Art Magie. Auf Phonik heißt das Angebot, da könnt ihr euer Podcast reinwerfen und raus kommt dann ein sehr, sehr, sehr hörbares Zeug, der sagen die richtige Lautstärke hat. Das klingt auch alles irgendwie gleich. Also man muss nicht mal Leiter und Lauser drehen. Und ist sogar irgendwie so störende Geräusche können weggemacht werden. Auphonic ist ein Online-Angebot und Georg Holzmann von Auphonic ist jetzt am Telefon und erklärt jetzt mal, was und wer da so dahinter steckt. Hallo und guten Tag, Georg.
Ja, hallo, schönen Abend.
So, bevor wir klären, was das eigentlich ist und wie es funktioniert, wer seid ihr eigentlich?
Also wir sind Auphonic. Also das Projekt habe ich einmal angefangen vor eineinhalb Jahren oder so. Mittlerweile sind wir schon zu dritt und das Ganze hat sich so ergeben, also mein Background war schon immer so Audio und Computer und dann bin ich zum Podcast hören gekommen und dann habe ich mal erkannt, was es da für Schwierigkeiten überhaupt gibt. Das war mir selber astonisch und ja gar nicht so bewusst und so sind wir auf die Idee zu diesem Service quasi gekommen.
Wenn man jetzt sagen technisch erklären würde, was ihr da macht, müsste man bestimmt so 2 bis 3 Stunden reden. Deswegen will ich nur kurz fragen, wenn man das selber versucht, dieses Audio-Ding hinzukriegen, dann muss man ja richtig viel frickeln. Was war für euch das größte Problem bei der automatischen Umsetzung und Bearbeitung von Audiodateien?
Das größte Problem ist, dass die meiste Audio-Software, was man so jetzt hat, die hat meistens hunderte Parameter, wo man ganz genau wissen muss, was man einstellt und so. Und das versuchen wir eben zu automatisieren und da muss man halt Vorwissen haben, was passiert, man muss wissen, welche Teile man drinnen haben will, welche Teile man rausnehmen will. Also Musik muss man anders bearbeiten wie Sprache und lauter solche Sachen. Also was für Menschen selbstverständlich ist, ist für Maschinen halt nicht ganz so einfach meistens.
Und das sozusagen den Maschinen das beizubringen, war für euch sehr kompliziert?
Ja genau, da braucht man halt genug Daten und muss das trainieren und verschiedene Annahmen treffen. Und das war eigentlich der schwierigste Part.
Jetzt hast du gesagt, vor anderthalb Jahren habt ihr angefangen. Sitzt du auch seitdem Tag und Nacht vom Rechner und programmierst an Auphonic?
Tag und Nacht meistens nicht. Aber ja, schon eigentlich schon seitdem, ja.
Jetzt ist es ja so, dieses Ding ist eine Online-Plattform. Das heißt, ich nehme meinen Podcast, lade den bei euch hoch, dann wird er bearbeitet und dann wird er woanders wieder runtergeladen. Man kann ihn direkt in seinen Blog reinladen oder auch wieder zu sich runterladen. Trotzdem frage ich mich, warum gibt es nicht einfach als Software auf dem eigenen Rechner? Das würde ja dann irgendwie verhindern, dass ich das ganze Ding hin und her laden muss.
Ja, das stimmt natürlich. Das ist natürlich eher geplant, dass man das als Software mal am Rechner hat. Aber es ist natürlich für uns rein zum Entwickeln jetzt viel einfacher, wenn das jetzt auf unseren Servern passiert. Da können wir schnell was fixen, einen neuen Algorithmus machen und das schicken wir gleich auf unseren Server und dann kann das jeder schon verwenden. Und außerdem auch ein ganz wichtiger Punkt sind die Daten, also mit den Audiodaten, was die anderen Leute hochladen, werden unsere Algorithmen auch wieder trainiert und wir lernen sozusagen weiter aus den anderen Daten. Und dann gibt es natürlich noch so Probleme wie Patente und Lizenzen, was man braucht, wenn man so Software distributiert. Das ist dann alles ziemlich teuer und rechtlich kompliziert. Mit dem wollten wir jetzt aber nicht gleich am Anfang uns beschäftigen.
Okay, also vor allen Dingen für euch einfacher und wir profitieren dann letztendlich auch von. Jetzt ist es so, das Ding kann man derzeit kostenlos benutzen. Darf da eigentlich jeder mitmachen?
Ja, sicher gerne. Soll gerne jeder mitmachen und wenn es Probleme gibt, einfach Feedback geben uns. Wir freuen uns da immer und entwickeln das gemeinsam quasi weiter mit dem Feedback von den Leuten. Und das soll natürlich auch kostenfrei bleiben für so normale User und Podcaster. Also das ist, uns geht es in erster Linie mal darum, dass wir was Superes machen, was die Leute gerne verwenden und was uns weiterbringt. Und dann findet man sicher Methoden, wie man das finanzieren kann. Also größere Institutionen oder Firmen für Konferenzen und Seminare, die halt viel größere Mengen haben. Da kann man dann ab einer gewissen Menge was verlangen. Das ist der Plan.
Okay, das ist der Plan, das später mal zu machen. Habt ihr außer, dass ihr damit auch mal Geld verdienen wollt, aber es für die kleinen Podcaster frei und gratis behalten wollt, was ich sehr schön finde, noch andere Zukunftspläne? Also was erwartet uns da noch in näherer Zukunft?
Ja, es wird, also im Moment ist es ja quasi immer noch so eine Demo-Version. Also die ganzen Algorithmen sind natürlich noch nicht 100% ausgefeilt. Und da wird es immer weitere Verbesserungen geben und weitere Algorithmen im Bereich von Verbesserungen von Audio, also so Clipping rausrechnen, also wenn man übersteuert so Audio oder wenn so hallige Räume ist, dass man das ein bisschen verbessert. Da gibt es Erweiterungen für Video wird es geben und für Mehrkanal-Audio, also wenn man mehrere Spuren quasi einzeln aufnimmt. Und da gibt es noch viele Möglichkeiten.
Okay, und all daran wird gearbeitet und ihr könnt mithelfen, indem ihr das Ding einfach benutzt. Die eierlegende Wollmilchsau für Podcaster heißt Auphonic. Link dazu gibt es im Blog zur Sendung trackback.fritz.de und ich sage vielen Dank an Georg Holzmann, der uns das Ganze mal erklärt hat. Vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung. Ja. Thank you.
TML ist das. Forsten Reed heißt der Track. Das ist Netzmusik, die könnt ihr also umsonst runterladen. Bei trackback.fritz.de findet ihr den Link. Und wenn euch diese Art von Musik gefällt, könnt ihr auch gleich mal ein Label auschecken. Das heißt Broke. Da ist nämlich DML erschienen und die haben noch mehr dieser Art von Musik, also so House und Elektro. Viel Spaß damit!
Fritz Trackback.
Es wird ja immer wieder und immer weiter über das Urheberrecht diskutiert, über das sogenannte geistige Eigentum ins Netz. Und da belegen sich die Leute mit Extrempositionen und eigentlich kommt man zu keinem Schluss. Ein Problem ist es, dass viele Leute, die darüber reden und für uns darüber entscheiden sollen, also Politiker, nicht so genau verstehen, worum es da eigentlich geht und was der Unterschied ist zwischen normalen Dingen, die man mitnehmen kann, also materielle Güter, und dem geistigen Eigentum, also Kulturgüter, die digital kopierbar sind. Siegfried Kauder hat in einer Anhörung zu ACTA, wo es halt auch genau um das eigentliche Urheberrecht geht oder ums geistige Eigentum, gesagt, das sei ja so etwas wie ein Fahrrad, ob man sich darauf nicht einigen könne. Naja, nicht ganz. Den Unterschied hat Marcel André Casasola Merkle beschrieben in seinem Artikel. Ihr kennt ihn vielleicht von Twitter als Zeitweise. Und ich habe mal mit ihm telefoniert und wollte, dass er mir genauer erklärt, wie das jetzt aussieht. Also was genau hat denn jetzt sein Fahrrad, was er da beschrieben hat, mit geistigem Eigentum zu tun?
Ja, das ist ein Fahrrad, was man erst kaufen kann, ein Jahr, nachdem es in den USA erhältlich ist. Man muss sich anmelden, wenn man in welche Stadtteile man fahren möchte. Das geht natürlich bloß in 3 Stadtteile. Und wenn man dann den 4. nehmen will, dann muss man sich ummelden. Das Fahrrad kann man nur selber benutzen. Das darf man nicht an Freunde geben. Das sind eben so die Einschränkungen, die man durchaus von den Medien kennt in der Vergangenheit. Ich habe da natürlich alles aus der Mottenkiste gezerrt, auch Sachen wie DRM, die ja in manchen Bereichen nicht mehr so wichtig sind, bei den Musikstücken. Da gibt es ja jetzt viel ohne DRM, aber bei Filmen zum Beispiel ist ja immer noch Digital Rights Management drauf.
Also die Sachen, die uns verbieten, das zu kopieren oder beliebig irgendwie weiterzugeben. Jetzt ist es ja so, dahinter steht ja sozusagen die Extremmeinung zumindest, beim Kopieren von geistigem Eigentum entsteht eigentlich kein Schaden. Jetzt ist gerade am Donnerstag wieder in der Zeit gewesen, 100 Leute haben gesagt, so nein, es geht so nicht, wir sind Urheber und das muss alles geschützt werden. Wie siehst du das? Entsteht beim illegalen Kopieren von geistigem Eigentum Schaden?
Ja, ich würde es gar nicht so sehen, dass der Blogartikel darauf abzielt. Ich wollte eigentlich hauptsächlich 2 Sachen ausdrücken. Erstens, solche Vergleiche von kopierbaren und nicht kopierbaren Gütern, die bringen uns einfach nicht weiter in der Debatte. Und zweitens wollte ich eben darauf abzielen, woher dieser Frust der Nutzer kommt. Weil eben in den letzten 10 Jahren immer darauf gezielt wurde, eigentlich die Nutzer zu gängeln, die sich die Sachen kaufen. Weil sobald ich die Sachen kopiere über andere Wege, habe ich eben diese ganzen Einschränkungen nicht. Da wird nicht, wenn ich dann den Film angucke, mir erstmal 10 Minuten lang erklärt, dass ich den nicht klauen darf. Darum ging es mir hauptsächlich in dem Artikel.
Aber trotzdem nochmal nachgefragt, was würdest du sagen? Soll man einfach alles für umsonst kopieren dürfen, weil das schadlos ist, oder siehst du das ein bisschen anders?
Naja, ich sehe es vor allem so. Was würde denn passieren, wenn ich es wirklich verhindern möchte? Das heißt, ich muss eine komplette ununterbrochene Kontrollkette aufrechterhalten. Und da fangen die Probleme an. Das geht im Internetzeitalter nicht mehr, ohne die Bürgerrechte massiv einzuschränken. Und da müssen wir uns jetzt die Frage stellen, was kann man denn tun? Ich denke, es gibt einfach alternative Wege, als an diesem alten Modell festzuhalten. Wir müssen jetzt unbedingt so eine Sicherheitsmauer aufbauen, um eben diese Kette stabil zu halten. Ich glaube, da geht es viel um Kultur. Ich glaube, was wir eher brauchen, ist wieder eine Kultur, dass man gerne auch Künstler bezahlt, dass man wieder Wertschätzung hat. Und das wurde eben viel kaputt gemacht dadurch, dass die Nutzer so gegängelt wurden. Also ich glaube nicht, dass es einen grundlegenden Widerspruch gibt zwischen dem, was ein Künstler will und zwischen dem, was ein Nutzer will, sondern dass man eigentlich wieder an einen Tisch kommen muss und dieses Band, was eben zwischen dem Rezipienten und dem, der die Sachen herstellt, eigentlich da ist, wieder stärken. Und ich glaube, dadurch kann man sehr viel auch retten.
Jetzt bist du ja auch dadurch im Netz gerade ein bisschen bekannter geworden, dass du auf der Republika einen Vortrag gehalten hast, der hieß, wenn Brettspielmacher Gesetze machen. Mhm. Wie würde denn der Brettspielmacher diese Problematik klären?
Naja, das ist ganz interessant. In der Brettspielszene gibt es die Problematik natürlich deswegen nicht so arg, weil Brettspiele jetzt noch physische Güter sind. Die kann man nicht so einfach klauen oder kopieren. Klauen wollte ich jetzt gar nicht sagen. Siehst du, da rutscht einem gleich wieder was raus. Jetzt habe ich gut, okay. Also die kann man nicht einfach kopieren. Aber wir gehen sehr, sehr frei mit unseren Nutzern um. Also es ist eher so ein freundschaftliches Band. Wenn das Brettspiel jetzt nur in Deutschland verfügbar ist, dann kommen die amerikanischen Nutzer und sagen, okay, ich schreibe jetzt die Regel auf Deutsch um, ich übersetze die. Das ist eher ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, das kann man auch ganz gut etablieren. Und ja, in der Brettspielszene ist es eben auch so, das ist eine sehr kleine Szene und da merkt man immer, woher die Probleme kommen. Da sind die Umsätze nicht so groß. Das heißt, sie haben natürlich auch keine Bedrohung durch riesige Player, die dann einfach sagen, okay, da ist ein Spiel recht erfolgreich, das übernehme ich jetzt und streiche dann das ganze Geld ein. Sondern man behandelt sich fair, man darf sehr viel auch von der kreativen Leistung anderer benutzen, um neue Spiele zu machen und jeder gibt dann so sein Quäntchen Kreativität wieder hinein. Und das funktioniert eigentlich wunderbar.
Jetzt hast du ja gerade gesagt, Brettspiele sind noch nicht so leicht kopierbar. Jetzt sind ja diese 3D-Drucker sehr am Kommen, um gerade so bei Brettspielen, also wo es einen ausdruckbaren Spielplan gibt und so kleine Bausteine, könnte man sich vorstellen, dass man sozusagen den Download eines Brettspiels in so einen Drucker früher oder später mal organisieren kann. Macht euch das Angst oder ist das eine natürliche Entwicklung, wo ihr sagt, naja, das ist dann halt so, dann sehen wir halt weiter und es wird trotzdem weiter funktionieren?
Na, wir haben ja jetzt gerade die große Chance, neue Modelle zu entwickeln und auszuprobieren, die eben nicht daran gehen, irgendwelche Bürgerrechte zu verletzen. Und deswegen, also ich glaube, die Zeit spielt eigentlich für uns, dass, wenn das die Brettspiele betrifft, dass da eigentlich schon die Alternativen da sind.
Das steht zu hoffen. Ich kann mal festhalten, aktueller Stand der Diskussion zum Urheberrecht ist, wir wollen weder die Bürgerrechte noch das Urheberrecht abschaffen und vielleicht kann man sich darauf ja mal einigen und irgendwann in der näheren Zukunft diese Diskussion beenden. Mehr Gedanken von Zeitweise könnt ihr euch gerne durchlesen. Den Link zu seinem Blog findet ihr im Blog zu dieser Sendung trackback.fritz.de.
Okay, sloppy drunk, stupid hot, man, I'm such a cliche. Relationship status change, now your bitches free range. Now I got a house key dangling from my keychain. I just copped a twin, or the yin yang. I just want a Benz in my ding dang. Platin since a baby boy, put that shit on Big Rams, put that shit on Big Diesel, Chronicles of Riddick shit. When it's pitch black, she the one to notice little shit. You try to imitate the innocent, but we all self-destruct and it's imminent. I carry a cup, bet I got some gem in it. Inner city nigga, but my intelligence infinite. And I ain't gon' get wordy all on ya. It's obvious you haters got dirty all on ya. Tokens on floating, go curvy all on ya. Money make a dumb bitch flirty all on ya. I'm a fucking bass head, rock it like a mesa. I'ma fucking marry you, girl, you listen to bass guy. I can be the iron one and you can be the top chef. If the pussy top shelf, I'ma take you top speed. Give you money, not me, give you money, not I don't see not one seat, smoking on that la-la. Now a nigga rolling like them spinners on them da-da's. Remember when I got some punana in your Impala? If the devil wears Prada, yeah. Then God rocks derelicts, so I cop what I spot when I shop for my chic. High tops in a box, cause I thought derelict. Every tennis shoe bought and every credit card swipe made me even more lonely, more frightful of the night. And you probably fucking right, I escaped it with the weed. Asthmatic with a habit, I can barely even breathe. Yeah, if I talk about the weed and my tattoos, then I'm just another rapper in a glass shoe. But I smoke it and I have them, I ain't ask you. Assholes lick the salt up off my cashews. Honestly, I think I'm in love with the past you. Yeah. What happens to the teacher when a student can't surpass you? We used to chill for hours, now a nigga only flash through. You know how many niggas I heard you crash through? Even though I know the source is kinda iffy, do I believe it or not? I mean, it's probably 50-50. Gotta fit the fucking Jaeger in, I'm chugging till it's empty, bitch. And I don't need to be filthy rich. I just need a 20 sack with a filthy stitch. And I don't want a girl to wanna do it all. I just need a fat ass and a buterol. Pa 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 p
Okay, shout out ADZ, DAD, TAG, what you mean, what we need, CPR, fan, AP, shut it down, EMP, blowing up, TNT, used to be you and me, nowadays it's he and she, nowadays the nights are longer and I think I'm going loco, living like they famous but them niggas dying local, I don't hear you talking when my dick's so down your chokehold, spray a daycare down your vocals, hey man, please support your locals, I really fucking hate that shit, it's a crutch nigga isn't it, you suck I'll admit it, I didn't read about it, tweet about it nigga I just did it, F-L-A-C-O, yes ma'am, my weed smell like B-O, yes man, I got bars like zero, stop playing ho, kneel like Tebow, slow,
asthma, asthma,
yeah.
Asthma, asthma,
like, I'm not trying to be a dick,
asthma.
You know what I'm saying? I just sweat really fucking hard, you know what I mean? Like,
asthma, asthma.
I don't know,
asthma,
man. Like,
asthma. Asthma, asthma.
If you need me, I'll be in the studio.
Asthma.
Yeah.
Because. Mark Jackson.
It's about to be, this is gonna be, what? Oh, yeah. Second. Mixtape in less than 2 months. You know what I'm saying? Hold my dick.
Flaco, der macht sich ganz schön rar und geheimnisvoll. Auf seiner Bandcamp-Page gibt's keine Links, auf seinem Twitter-Account gibt's einen Link, der führt zu seiner Bandcamp-Seite und mehr weiß man nicht. Außer, dass der gute Mann aus Indiana, USA kommt und diese Musik macht. Die hört sich ganz gut an. Möglicherweise gibt es da besser mehr. Möglicherweise macht er sich mit Absicht so geheimnisvoll rar, denn bei The Weeknd hat das ja auch geklappt. Die sind auch irgendwie, haben gar nichts gesagt, nur die Musik hochgeladen, sind dadurch ganz bekannt geworden. Wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen und jetzt gleich hier auf Trackback heiraten oder Blogger privat spielen. Mal sehen, eins von beiden. Mit Markus Richter und ich bin schon ganz aufgeregt, denn gleich gebe ich euch das Ja-Wort. Hallo und guten Abend.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Unsere kleine Rubrik, wo wir in jeder Sendung eine Bloggerin, einen Blogger, einen Podcast, eine Podcasterin vorstellen oder irgendjemand, der irgendwelchen Unfug im Internet treibt und ihn nicht nur interviewen und bis aufs Genaueste ausfragen, sondern auch von ihm wissen wollen, wen wir in der nächsten Sendung vorstellen sollen. In der letzten Sendung war das Nils Bokelberg, auch auf Twitter bekannt als Nielsenburger, und der hat unter anderem Stefanie Hielscher vom Blog Nini und Florida vorgeschlagen und die ist jetzt hier am Telefon. Hallo und guten Abend.
Hallo und guten Abend.
Du bist Stefanie Hielscher. Das Blog heißt Nini und Florida. Warum?
Nini bin ich und Florida ist mein Mann. Das sind unsere Spitznamen. Und wir haben im letzten Jahr geheiratet und da das ein Hochzeitsblog ist, habe ich den einfach so genannt, wie wir heißen.
Da komme ich gleich zur zweiten Frage. Warum ein Hochzeitsblog?
Wir haben im letzten Jahr geheiratet und im Vorfeld habe ich mich halt mit dem Thema viel auseinandergesetzt und habe viele nette Kleinigkeiten gefunden, die man so im Alltag vielleicht nicht findet. Und es gibt viele Hochzeitssachen, es gibt Hochzeitshäuser in Berlin, aber es gibt ganz, ganz viele klassische Sachen und ich habe halt viel im Internet rumgeguckt und habe ein paar unkonventionellere Sachen gefunden und die wollte ich gerne teilen.
Kriegst du jetzt auch Hilfegesuche, so von wegen, oh, kannst du uns bitte helfen, unsere Hochzeit geil zu machen?
Ja, also es kommt schon mal hin und wieder was, eher so aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Ich bin noch nicht als Wedding-Plannerin aktiv und plane das eigentlich auch nicht, aber wenn ich helfen kann, dann tue ich das natürlich gerne.
Was war denn die schönste Sache an deiner Hochzeit?
Oh, ich glaube, die schönste Sache an meiner Hochzeit war einfach die Hochzeit selbst und das Ja-Wort in der Kirche. Das kann ich so sagen. Und die vielen kleinen Sachen, über die man sich vorher so Gedanken macht, die so zu einem und zu der Hochzeit und der Feier passen könnte, die runden das natürlich ab. Und aber ich finde, das Wesentliche ist natürlich, dass man sich das Ja-Wort gibt.
Hast du eigentlich so aus dem Netz auch Reaktionen gekriegt oder ist das einfach nur ein Ding, das du machst für deinen Spaß, um es irgendwie irgendwohin zu teilen?
Also eigentlich mache ich das für meinen Spaß so. Ich beschäftige mich halt immer noch gerne mit dem Thema, weil es immer wieder neue Sachen gibt, kuriose Sachen, schöne Sachen und so weiter. Mich interessiert das einfach. Ja, und ich dachte, da sich vielleicht andere Leute nicht so intensiv damit beschäftigen, kann ich meine Seite anbieten, wo das ein bisschen gebündelt ist. Und ich kriege schon ein paar Reaktionen, aber eigentlich mache ich das so für mich und für die Leute, die es gerne lesen. Das sind auch einige.
Dann erklär doch mal bitte, was brennende Bräute sind.
Ja, also ich habe so einen Hochzeitsfotografie-Trend entdeckt. Der kommt aus Amerika natürlich, ist in England auch schon ganz gut angekommen, bei uns in Deutschland noch nicht. Und der heißt Crash the Dress. Es geht darum, dass viele Bräute das ja sehr schade finden, dass sie das Hochzeitskleid nur einmal anziehen können. Und deswegen macht man sozusagen ein Shooting nach der Hochzeit, bei dem mit dem Kleid halt alles passieren kann. Da gibt es verschiedene Trends. Wasser ist ein ganz großes Thema, auch Schlamm. Die Fotos sehen also meines Erachtens teilweise sehr fürchterlich aus, vor allem wenn die Bräute brennen. Das ist nämlich auch ein ganz großer Trend. Feuer. Und ich stelle regelmäßig so ein paar Top 3 Kategorien von Trash the Dress Fotografie vor, und da hatte ich jetzt gerade die brennenden Bräute. Das sieht ganz, ganz fürchterlich aus.
Könnt ihr euch gerne mal angucken im Blog. Ich habe außerdem noch ein bisschen auf deiner Facebook-Seite hinter dir hergestöbert, also nur das, was man öffentlich sehen kann natürlich. Da habe ich gesehen, du bist Fan von Bob Ross, The Joy of Painting, eine uralte Malserie, wo jemand in einer also hippie-esken und bekifften Stimme erklärt, wie man ganz einfach ganz schön einen Baum malen kann. Warum ist man davon Fan?
Ich finde das total beeindruckend. Das kommt leider nicht mehr im Fernsehen, aber das lief so, weiß nicht, vor 5 oder 10 Jahren noch recht regelmäßig in irgendeinem dritten Programm. Nachts, wenn man so von Partys oder so nach Hause gekommen ist und nicht gleich einschlafen konnte. Das ist sehr einschläfernd, sich Bob Ross anzugucken. Und ich finde es tatsächlich extrem beeindruckend, wie der mit so ein paar Pinselstrichen ganze Landschaften zaubert. Ich habe das jetzt nicht versucht nachzumachen, aber ich gucke den einfach gerne an.
Apropos Schlaf, du bist außerdem Fan von Mittagsschlaf. Wie plant man den perfekt?
Ja, Mittagsschlaf liebe ich. Ich bin auch freiberuflich und kann mir meine Zeit eigentlich so einteilen, wie ich möchte. Und deswegen kommt so ein Mittagsschlaf bei mir gar nicht so selten vor.
Aber wie macht man den so, dass man dann nicht danach völlig zerstört ist?
Das ist mir dann immer so relativ egal. Also ich finde den Schlaf an sich sehr, sehr schön. Das ist eine schöne Sache im Leben, der Schlaf. Und danach, ich komme eigentlich immer so recht gut wieder in die Gänge. Ansonsten trinke ich halt einen Kaffee.
Alles klar. Dann kommen wir jetzt zur Kurzfragerunde. Ich stelle dich vor Alternativen. Du entscheidest dich für eine oder sagst, dass du keinen Bock darauf hast. Bist du bereit?
Mhm.
Der oder das Blog?
Das Blog.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Facebook.
Windows, Linux oder OS 10?
Hier dieses OS 10, das ist doch Apple, ne?
Genau. Ja. Wie viele Facebook-Accounts und Seiten betreibst du?
Zwei.
Bist du
drei.
Drei. Aha, also deinen persönlichen, den für die Seite und?
Und noch von meiner Produktionsfirma Peng Peng Produktion.
Ah ja. Bist du Hardcore oder Casual Gamer?
Casual.
DNS-Sperre oder Deep Packet Inspection?
Keine Ahnung, was das heißen soll.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge nach ein paar Monaten nochmal liest?
Ich freue mich.
Welche Seite liest du als erstes, wenn dein Rechner angeht?
Facebook.
Was ist das nächste Blog oder der nächste Podcast, den wir in der nächsten Sendung an dieser Stelle hier vorstellen sollen?
Mit Vergnügen.
Was ist das und warum?
Mit Vergnügen ist ein Veranstaltungsblog, der Berliner Veranstaltungen bewirbt, aber in sehr ausgewählter Art und Weise, nämlich immer nur ein Vergnügen pro Tag. Und den Blog mag ich sehr gerne.
Und die Tradition verlangt, dass du noch einen zweiten Tipp abgibst.
Ich mag noch sehr gerne den Blog My Magic Typewriter von Jule Müller. Die schreibt im Grunde auf ihrem Blog über alles, was ihr so passiert. Zahnarztbesuche, sie hat eine Checkliste für brauchbare Männer, schreibt, wie sie sich in den Bergen erholt und wie es in der U8 riecht. Im Grunde alles, was ihr so begegnet, schreibt sie in so Kurzgeschichten auf. Sehr amüsant zu lesen.
Eine Checkliste für Männer, das sollten wir vielleicht mal ins Radio bringen.
Ja.
Letzte Frage, wichtigste Frage. Welche Frage habe ich vergessen zu stellen?
Wie die URL ist von meinem Blog?
Nein, die habe ich nicht vergessen. Die gibt es nämlich immer nachzulesen, und zwar im Blog zu dieser Sendung trackback.fritz.de.
Okay.
Dort findet ihr den Link zu Nini und Florida, das von Stefanie Hielscher betrieben wird, falls ihr mal brennende Bräute sucht. Vielen Dank.
Ja, gerne. Tschüss.
Manana Loop mit Old Sweaty Shirt. Manana Loop könnt ihr morgen live hören, denn dann werden sie bei Unsigned zu Gast sein, der Sendung für Bands ohne Plattenvertrag. Und ihr habt ja hier gehört, das ist so zurückgelehnte Elektronik, sehr entspannt. Das wird morgen ein bisschen anders, denn sie müssen morgen unter erschwerten Bedingungen hier in unserem kleinen Studio arbeiten und müssen da ihre elektronische Musik akustisch zu Gehör bringen. Das werden sie machen. Bis jetzt findet man von ihnen übrigens nicht so richtig viele Songs. Morgen aber, ist versprochen, gibt es ein paar mehr. Damit ist diese Sendung fast schon zu Ende. Mir bleibt nur noch darauf hinzuweisen, dass es hier gleich ab 8 richtig abgeht. Die Fritznacht der Talente wird dann nämlich live übertragen. Dort werden sowohl Musiker als auch Wortkünstler auf einer Bühne stehen, wo Fritz-Publikum davor sitzt und dann je nach deren Leistung sie entweder von der Bühne buht oder durch Applaus ermuntert, noch weiterzumachen. Moderieren werden das Ganze Chris Guse und Katrin Thüring. Hier im Studio wird Carsten Rochow aufpassen, dass die Leitungen nicht zusammenbrechen. Und bevor das alles losgeht, habe ich noch einen kleinen, feinen, langsamen elektronischen Song. Kann man normalerweise auch zur Party-Einstimmung nehmen, wird diesen Samstag wahrscheinlich nicht so gehen, weil es hier gleich mit der Fritznacht der Talente abgeht. Aber auf jeden Fall ein schöner Song für morgen zum Frühstück. Er kommt von Monocle und Galoon, heißt Fine Care und ist das letzte Stück, was ich hier heute noch mitgebe. Außer dem Ratschlag, macht immer schön eure Backups und lasst euch nicht überwachen. Tschüss! We'll be right back.
Podcast von fritz.de.